نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة 48-58. Wir sind immer noch beim Thema Bani Israel. Wir haben letztes Mal dazu eine kleine Einführung durchgenommen, in der wir kurz die Geschichte von Bani Israel erläutert haben. Wie gesagt, ein ganz kurzer Überblick nur, damit wir die Ayat in diesem Licht besser betrachten können. Und wir haben auch gesagt, dass wir diese Ayat immer auf zwei Ebenen lesen werden oder versuchen werden zu verstehen. Einmal im Kontext von Bani Israel, dass sie angesprochen werden, dass nämlich die Juden zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und natürlich auch für alle anderen Zeiten, für die kommenden Zeiten zum Islam oder zur Anhängerschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam eingeladen werden und diese Verse für sie oder an sie gerichtet sind. Und die zweite Ebene natürlich im Sinne oder im Kontext von Hudan lil Muttaqin, dass der Koran Vers für Vers eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen ist, also für die Muslime vor allem, und was wir aus diesen Ayat lernen können und inwiefern sie für uns eine Lehre darstellen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh najaynakum min ali fir'auna يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Und als, وإذ, wir haben schon mal gesagt, إذ ist eigentlich die, wir können sagen, die Abkürzung von Uzkuru, erinnert euch oder gedenkt. Nämlich was? Ein bestimmtes Ereignis wird angesprochen. Als nämlich نجيناكم من آل فرعون, als wir euch erretteten, Najjayna von Najah, Errettung, Bewahrung, als wir euch erretteten von den Angehörigen Pharaons. Also mit anderen Worten von Pharaon, von Pharao und seinen Leuten, seiner Gefolgschaft, seiner Armee, seiner Untertanen, alle, die gegen euch waren. Was taten die nämlich? Yasumunakum su al-Adab. Sie belegten euch, also sie verfolgten euch, können wir auch sagen, mit einem bösen Verfolgung, mit einer bösen Strafe. Also sie folterten euch, sie erniedrigten euch, sie bestraften euch. Sie hatten die Hand über euch, indem sie nämlich was taten? Yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Sie schlachteten eure Söhne. Yudabbihuna heißt wirklich schlachten, also sie töteten eure Söhne. Wa yastahyuna nisaakum, und sie ließen eure Frauen am Leben. Sie töteten eure Söhne und ließen eure Frauen am Leben. Und es war nämlich so, dass es unter den verschiedenen, also Pharaon ist ein Titel für die Könige von Misr, von Ägypten. Also Pharaon ist nicht der Name von einem bestimmten Mann, sondern Pharaon, Pharao, war der Titel von dem jeweiligen König von Misr. Sein persönlicher Name kann auch ein anderer gewesen sein. Oder war wahrscheinlich auch ein anderer. Pharaon war der Titel seines Königsseins. Wie zum Beispiel auch Cäsar. Es gab verschiedene Cäsaren. Ja, für die römischen Könige. Oder die abessinischen Könige werden Negus genannt. Die hatten alle verschiedene Namen, aber das war ihr Titel. Oder Khosro, die Könige von Persien. Die an sich verschiedene Namen hatten, aber jeder König hatte diesen Titel, um ihn zu bezeichnen. Und hier wird also von einem bestimmten Pharaon gesprochen, der ein großer Tyrann gewesen zu sein schien. Nämlich, er machte viel Dulden, er verfolgte Bani Israel, die ja in Misr eine Minderheit waren, ja, weil sie Ausländer waren. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen. Bani Israel, die wahre Heimat von ihnen war eigentlich Palästin, und sie kamen durch verschiedene Umstände, die wir auch letztes Mal besprochen haben, nach Misr und wurden dort nach einiger Zeit versklavt von den Ägyptern, von Pharaon. Also als ausländischer Stamm wurden sie versklavt, und dann kam der Zustand, wurde so schlimm, dass irgendwann die Zeit kam, dass Pharaon, also ein bestimmter Pharaon, mit seiner Tyrannei so weit ging, dass er die Söhne der Bani Israel, also der Israeliten, töten ließ und die Frauen am Leben ließ. Man sagt in Tafsir von Ibn Kathir zum Beispiel, steht das, dass Pharaon einen Traum gehabt hatte. In diesem Traum, der wird genau beschrieben in Tafsir, der Traum auf jeden Fall ließ er dann von einem Traumdeuter deuten, und es wurde ihm gesagt, dieser Traum bedeutet, dass ein Mann aus Bani Israel deinen Thron stürzen wird. Also deine Herrschaft wird bedroht durch einen Mann von Bani Israel. So deuten wir deinen Traum. Und daraufhin ließ er alle Jungen alle Neugeborenen von Bani Israel töten. Jeder Einzelne wurde aufgelesen, Soldaten nahmen das Kind mit und diese Kinder wurden getötet. Was für eine große Prüfung für ein Volk, für die Mütter dieses Volkes, für die Männer auch dieses Volkes, die so hilflos sind, so in der Sklaverei gebunden sind, dass sie nicht ihre Kinder davor bewahren können, von einem fremden Volk, von einem Tyrannen so hinweggerissen und getötet zu werden. Die Frauen wurden am Leben gelassen, aber warum wurden sie am Leben gelassen? Um versklavt zu werden, was sie ja sowieso auch schon waren, und somit an das ägyptische Volk zu fallen. Und selbst wenn diese dann Kinder bekommen haben, dann, wir wissen, die Linie wurde durch den Mann fortgesetzt, diese Kinder waren dann Ägypter. Eine andere Meinung sagt auch, dass Bani Israel sich rasant vermehrte. Also sie bekamen viele Kinder und der Pharaon, von dem hier gesprochen wird, er fürchtete, dass Bani Israel sich, wenn es sich so rasant weiter vermehren würde, bald eine Gefahr für die Ägypter darstellen könnte. Und so fing er also an, die Söhne ein Jahr zu schlachten und nächstes Jahr sie am Leben zu lassen. Also immer abwechselnd, alle zwei Jahre die Söhne umzubringen. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, was feststeht, war es ein großer Tyrann, der nicht davor zurückschreckte und vor allem, der auch so mächtig war, dass keiner ihn dafür kritisierte. Also der hatte doch bestimmt Gefolgschaft, der hatte einen Berater um sich herum. Jeder König hat Berater um sich, auch wenn er ein absolutistischer König ist, hat er nichtsdestotrotz Berater um sich oder auch das Volk, das ihn für eine Tat auch, wie sagt man, stürzen kann oder auch kritisieren kann oder es kann Aufstände geben. Und das Volk und die Gefolgschaft, die Berater müssen alle so ihm unterlegen gewesen sein oder auch so verdorben gewesen sein, dass sie ihn für diese Schandtat, nämlich dass er Kinder töten ließ von Sklaven, dafür ihm nichts anhaben konnten. Also ein sehr mächtiger, ein sehr tyrannischer König, der uns hier beschrieben wird. Und eine große Prüfung für Bani Israel, die ihre Kinder nicht vor dem Tod und ihre Frauen nicht vor der Versklavung bewahren konnten. Ja, hier wird auch das Ehrgefühl der Männer von Bani Israel angesprochen, dass hier wird nicht gesagt, sie töteten eure Söhne und sie versklavten eure Töchter, sondern hier wird gesagt, sie versklavten eure Frauen. Ja, damit das Ehrgefühl auch ein bisschen gerührt wird von Bani Israel. Dass es gab mal eine Zeit in eurer Geschichte, wo ihr nicht mal diese Macht besaßt, eure Frauen vor der Erniedrigung und von der Schändung zu bewahren. Allah möge uns beschützen. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Und wahrlich, darin ist eine Prüfung von eurem Herrn eine gewaltige. بلاء, Prüfung. Nämlich in dieser Tötung und Erniedrigung. Und aber, Allah erwähnt ja am Anfang der Aya auch, die Errettung durch Allah von dieser Prüfung. Also beides wird hier genannt, wahrlich, darin ist eine Prüfung von eurem Herrn eine gewaltige. Ja, wenn wir auch eine andere Aya im Koran betrachten, wo Allah SWT sagt, Surah 21, Vers 35, وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Und er prüft euch mit dem Schlechten und mit dem Guten eine Prüfung. Also Gutes und Schlechtes, beides, wenn, was von Allah kommt. Schlechtes hier, dass sie getötet und erniedrigt wurden. Und das Gute, dass sie nämlich von Allah errettet wurden. Das ist beides eine Prüfung von Allah. Das eine muss mit Sabr ausgehalten werden. Das andere muss mit Dank bewahrt werden. Nämlich die Errettung von Allah muss mit Dank gewürdigt und anerkannt werden. Und diese Prüfung, dass sie getötet wurden, muss mit Sabr ausgehalten werden. Und Allah SWT sagt, Pharaon hat all das getan. Er verfolgte euch und tötete eure Kinder. Und dann sagt er am Ende, darin ist eine Prüfung von eurem Herrn, also von Allah. Denn natürlich ist alles auf dieser Welt von Allah zugelassen. Ja, also Allah liebt es nicht für seine Diener, dass sie Morde begehen. Aber er lässt sie zu. Und er benutzt die einen, um die anderen zu züchtigen. Oder er benutzt die einen, um die anderen zu prüfen. Er benutzt die einen, um die anderen zu belohnen. Ja, also alles in dieser Welt wird als Mittel von Allah subhanahu wa ta'ala oder kann als Mittel von Allah benutzt werden. Und bei einer Prüfung muss man sich immer fragen, warum hat mich diese Prüfung getroffen? Warum hat mich diese Prüfung getroffen? Wir erfahren zum Beispiel aus dem Koran, und da gibt es viele Ayat dazu, dass manche Prüfungen, besonders Strafen von Allah, geschickt werden aufgrund von Sünden der Menschen. viele Ayat. Wir werden hier in unserem heutigen Kapitel auch einiges darüber lesen, dass Allah sandte das und das auf sie herab, weil sie nämlich ungehorsam waren. Aha, also kam die Strafe, warum? Hier in dieser Welt schon die Strafe, warum? Aufgrund ihrer eigenen Sünden. Da muss man sich fragen, okay, mich hat jetzt das und das getroffen, habe ich vielleicht in letzter Zeit irgendetwas gemacht, was Allahs Unzufriedenheit erregt hat? Andererseits können natürlich auch Prüfungen oder Unglücke, können wir auch sagen, können auch passieren, um unsere Stufen bei Allah zu erheben. Wie zum Beispiel die Propheten, der Prophet wurde einmal gefragt, ja Rasulullah, wer von den Menschen ist am stärksten, wird am stärksten geprüft? Und da sagte die Propheten. Und von denen können wir überhaupt nicht sagen, dass sie wegen ihrer Sünden geprüft oder bestraft werden, sondern deren Prüfungen sind, um sie um Stufen zu erheben, um sie noch mehr zu Allah zu erheben. Und wir erfahren auch aus einem anderen Hadith, dass selbst wenn ein Dorn uns trifft, dass dies uns eine Sünde bei Allah vergibt. Also, es gibt verschiedene Arten von Prüfungen und jeder von uns muss sich selbst immer fragen und einen sehr bewussten Umgang mit diesen Dingen haben, dass jetzt ist mir Gutes passiert, warum passiert mir das gerade? Nicht, dass Allah mich meinen Dank prüfen will. Oder jetzt ist mir Schlechtes passiert, ist das vielleicht wegen einer Sünde, die ich getan habe? Oder werde ich jetzt in diesem Moment reingewaschen von irgendwelchen Dingen? Natürlich werden wir letztendlich nie wissen, warum Allah uns etwas gibt. Und vor allem, was wir auch gerne tun, sollen wir dieses Prinzip nicht auf andere anwenden. Jetzt zum Beispiel sehen wir irgendeinen einen Muslim oder jemanden, ihm passiert ein großes Unglück. Ja, und dann sagen wir, ja, stimmt, Miskin, der hat bestimmt viel, viel Schlechtes getan, deswegen gibt Allah ihm solch ein Unglück. Nein, Allah bewahre uns. Natürlich sollen wir nicht so denken. Aber nichtsdestotrotz gibt es einige Gesetze von Allah, die er anwendet, unter anderem auch, dass er den Zustand eines Volkes nicht ändert, solange sich das Volk nicht selber ändert. Zum Beispiel, wenn ein Volk sich im Zustand der Erniedrigung, der Sklaverei befindet, dann soll dieses Volk auch einige Dinge bei sich selbst ändern und dann wird Allah auch seine Hilfe schicken. Das werden wir jetzt auch im Folgenden am Beispiel von Bani Israel sehr genau sehen können. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم und wahrlich darin ist eine große Prüfung von eurem Herrn für euch gewesen. Wenn ein Volk von Allah erwählt wird, wir haben schon gesagt, denn Israel war ein von Allah bevorzugtes Volk. Inni faddaltukum ala al-alamin. Es hat Bücher, Propheten, Wunder von Allah geschenkt bekommen. Wenn dieses Volk dann diese Wunder, diese Geschenke von Allah nicht anerkennt, nicht wertschätzt, wie sie wirklich geschätzt werden sollen, dann kann es passieren, dass Allah ihnen Probleme auferlegt aufgrund dieser Taten, aufgrund dieser geringen Wertschätzung. Ja, wenn zum Beispiel ein Volk kriegt ein Buch von Allah und soll jetzt mit diesem Buch ein hohes Ziel erfüllen, nämlich andere Leute zu Allah einladen und rechtschaffen sein, Gutes vollbringen. Und dieses Volk läuft aber trotzdem, anstatt diesem Ziel hinterherzugehen und seine Energie für dieses Ziel zu investieren, läuft dieses Volk trotzdem den Genüssen dieser Welt hinterher. Dann kann es halt sein, dass Allah schon in dieser Welt Erniedrigung auf dieses Volk herabsendet. Ja, Allah hat uns den Koran gegeben. Wenn wir den Koran nicht wertschätzen und damit nicht das machen, was damit gemacht werden soll, dann kann es sein, dass Allah uns in Erniedrigung einwickelt, also in Erniedrigung beschäftigt, damit wir vielleicht aus diesem Zustand der Achtlosigkeit erwachen mögen. Dann erwähnt Allah ein weiteres Wunder, eine weitere Gnade von Allah, die Allah Bani Israel schenkte. Und das alles erwähnt Allah natürlich, um die Dankbarkeit von Bani Israel zu motivieren. Das guckt, Allah hat euch das und das und das gegeben. Seid doch dankbar und mit anderen Worten folgt dann diesem Propheten, den Allah zu euch nun gesandt hat. Sallallahu alaihi wasallam. Wa id faraqna bikum al-bahra, und als wir für euch das Meer teilten. Fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Und als wir das Meer für euch teilten und euch erretteten und wir ließen die Zugehörigen oder Angehörigen von Pharaon ertränken. Wir ertränkten sie und ihr saht. Und ihr konntet es sehen, ihr habt zugeschaut. wie das passierte. Also es war nicht ein Wunder, dass irgendjemand euch erzählte und ihr musstet das halt glauben. Ihr habt mit eigenen Augen gesehen oder eure Vorväter und Ahnen haben das genau selbst gesehen und haben euch das in ihrer Geschichte überliefert, wie vor ihren Augen Musa alaihi salam durch ein Wunder von Allah das Meer, diese Tonnen und Tonnen von Wasser spaltete und euch so die Errettung von Pharaon ermöglichte. Diese Geschichte habt ihr im Koran schon bestimmt einige Male gelesen, als nämlich Musa alaihi salam vergeblich Pharaon eingeladen hatte, den Islam anzunehmen und seine Prophetenschaft anzuerkennen und auch Bani Israel aus der Sklaverei zu entlassen, und Pharaon beides ablehnte, obwohl ihm einige Wunder gegeben wurden und einige Fristen auch gegeben wurden, und er trotzdem nicht davon abkehrte, sich selbst als Gott zu bezeichnen. Da fasste Musa a.s. einen Plan mit der Erlaubnis von Allah, dass er nun Bani Israel über Nacht aus dem Lande Misr rausführen würde. Und sie flohen also über Nacht, sie sammelten sich alle und flohen über Nacht, und im Koran steht auch, und morgens wurden sie verfolgt. Also am nächsten Tag, als Pharaon aufwachte und sah, dass Pharaon, die ganzen Sklaven sind weg, Musa ist weg, Bani Israel, das waren ja, wie viele Leute, das waren Tausende und Tausende von Leuten. Und die sind alle weg auf einmal, mit all ihrem Hab und Gut, oder mit dem wenigen, was sie mitnehmen konnten. Und da setzte Pharaon mit seiner Armee zur Verfolgung an. Musa a.s. stand dann mit Bani Israel am Meer. Sie wollten nach Philistin und vor ihnen ist das Meer. Hinter ihnen ist Pharaon und vor ihnen ist das Meer. Und da im Koran wird auch zitiert, wie dann Bani Israel sagt, als sie sehen, dass die Pharaon-Armee sie verfolgt, dass wahrlich, die sind jetzt erfasst. Ja, die haben da auch schon Mut verloren, aber Musa a.s. hat nicht sein Vertrauen in Allah verloren und sagte, nein, wahrlich, mein Herr ist mit mir und er wird uns recht leiten. Subhanallah. Was für ein Vertrauen in Allah. Und Allah gab ihn dann also ein, mit dem Stock auf das Meer zu schlagen oder auf das Meer zu schlagen. Und das Meer wurde wie durch ein Wunder von Allah geteilt, so dass es aussah wie zwei Berge. Und in der Mitte von diesen zwei Bergen war der Weg frei für Bani Israel durchzugehen und auf die andere Seite nach Palästina zu gelangen. Subhanallah. Und das hat Bani Israel also live selber miterlebt und es natürlich dann ihren Kindern und ihren Kindeskindern auch erzählt und vermacht. Ja, das ist eine Tradition bei ihnen und das ist auch nicht etwas, was wir im Koran etwas ganz Neues entdecken. Alle, die ein bisschen Ahnung von Tora und von Bibel haben, haben das, dieses Ereignis, schon mehrere Male gelesen oder davon gehört. Und dieses Wunder wird hier also angesprochen, dass solch ein Wunder hat Allah euch geschenkt und ihr sagt es auch, so warum seid ihr nicht dankbar? Und nicht nur das, deren Feinde, die ja so mächtig waren, also Pharaon, wir haben schon gesagt, war eine große Macht, ein großer Tyrann, und er und sein ganzes Gefolge wurden im Meer ertränkt. Das ist ja auch eine Genugtuung, ein Volk, das dich versklavt hat, deine Söhne getötet hat, deine Frauen erniedrigt. Und du kannst zusehen, wie Allah, also wie gerecht von Allah, und was für ein großes Wunder, dass Allah. Und das waren Sklaven, die hatten keine Waffen, nichts. Hätten die wirklich kämpfen müssen, dann Allah alam, subhanallah, sie hatten eigentlich realistisch gesehen keine Chance. Und Allah hat ihnen also auf diese Art und Weise geholfen und ihnen von ihren Feinden auf diese Weise befreit. وَإِنْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. Nächste Gnade. Und als wir uns mit Musa a.s. verabredeten, Allah subhanahu wa ta'ala nahm Musa eine Zeit lang in die Rede für 40 Nächte. Arba'ina Laylatan ist eine arabische Redeweise, wie im Deutschen sagen wir 40 Tage, wenn wir eine Zeitspanne nennen wollen. Aber im Arabischen kann man auch sagen 40 Nächte, also 40 Tage und Nacht, Tag und Nacht sind damit gemeint. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Und ihr seid Unrecht anhandelnde. Eine Sache noch zu der vorigen Eier, die wir eben besprochen haben, dass man von dieser Errettung durch die Spaltung des Meeres, dazu gibt es auch eine Überlieferung überliefert von Bukhari und Muslim, dass als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, fand er dort die Juden, dass sie den Tag von Ashura fasteten. Und er fragte, was ist dieser Tag, den ihr fastet? Und sie sagten, das ist ein guter Tag, an dem Allah die Bani Israel von ihrem Feind errettete. Und Musa pflegte diesen Tag zu fasten. Also dieser Tag von Aschura, warum haben die Juden den gefastet? Weil das der Tag war, an dem Bani Israel durch die Spaltung des Meeres von Pharaon gerettet wurde. Und Musa pflegte diesen Tag zu fasten. Rasulullah s.a.w. sagte, Ana ahaqqu bi Musa minkum, ich bin berechtigter auf Musa als ihr. Also ist mein Bruder, ist auch Prophet so wie ich. Ich bin berechtigter auf Musa als ihr. Und so pflegte der Prophet s.a.w. also auch diesen Tag zu fasten und befahl auch seinen Gefährten, diesen Tag zu fasten. Und dieses Hadith ist von Bukhari und Muslim. Und wir fasten also auch, für uns ist auch Sunnah, diesen Tag zu fasten. Wie genau das vor sich geht, könnt ihr inshallah auch selbst nachlesen. Nur, dass ihr wisst, dass man das von dieser Ayah oder von der Sunnah des Propheten s.a.w. nachweisen kann. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Nun war also Bani Israel durch das Meer durch und sie kam auf die andere Seite an, nach Philistin. Die meisten Mufassirin sagen, dass sie nach Philistin kam. Und was ist jetzt nötig? Sie waren Generation um nach Generation, haben sie in Sklaverei verbracht, ohne Gelehrte, ohne einen Propheten, also bis das Musa a.s. kam, ohne einen Tempel, einen öffentlichen Tempel, wo sie zusammenkommen konnten und ihre Tradition aufrecht erhalten konnten oder ihre Lehren zusammen studieren konnten. All das hatte generationenlang bei ihnen gefehlt. Was jetzt vor allem nötig war, und Allah SWT versorgte sie auch damit, Ta'alim, sie mit Wissen zu versorgen. Wissen um ihre Ibadah, Wissen um ihre Aqidah, was sie tun, was sie lassen sollten, damit sie den geraden Weg zu Allah gehen konnten, den Unterschied zwischen Halal und Haram. Also rief Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten Musa zum Berg Tur. Wie das genau geschah, könnt ihr auch nochmal inshallah genau nachlesen. Es gibt viele Ayah im Koran. Hier reicht für uns erstmal das nur zu erwähnen, dass Musa a.s. also gerufen wurde zum Berg Tur für 40 Tage und er ließ dann seinen Bruder Harun bei seinem Volk als Stellvertreter quasi. Also eine spezielle Verabredung, die er mit Allah hatte. Um, was geschah in dieser Verabredung? Er empfing dann die Tafeln, was wir jetzt die Basis von der Tora nennen, die 10 Gebote können wir auch sagen, von Allah subhanahu wa ta'ala, um eine Basis zu legen für die Erziehung seines Volkes. Dass nämlich generationenlang ohne Erziehung, ohne Lehre, ohne die wahre Lehre von Allah gelebt hatte. ثم اتخذتم العجل من بعده. Und als Musa weg war, 40 Tage, also derjenige, der bei euch etwas zu sagen hatte, der euch errettet hatte, war weg. Harun war zwar noch da, aber was tatet ihr direkt? Ihr nahmt das Kalb. اتخذتم العجل. Im Koran gibt es verschiedene Ayat darüber, was genau geschah. Es gab einen gewissen Mann bei ihnen, Samiri, Surah Taha könnt ihr das auch genau nachlesen, der sie ein wenig dazu anstachelte oder ihnen dazu verhalf, dass sie all ihre Goldgeschmeide und Ketten und Ohrringe, all das, was aus Gold bei ihnen war, dass sie all diese Dinge sammelten und schmolzen und daraus dann ein Kalb gossen, also ein goldenes Kalb. Dieses goldene Kalb machte einige Geräusche. Man sagt im Tafsir, dass man es so geformt hatte, dass wenn der Wind durchfließt, dass gewisse Geräusche daraus kamen. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, Samiri rief dann dazu auf, also erstmal machte er im Volk einige Unruhen verbreiten, wie zum Beispiel, wahrlich, Musa ist bei seinem Herrn und er hat uns vergessen. Solche Dinge wurden da gesagt. Also erstmal wurde Unruhe gestiftet, wurde das Rebellentum gefördert und bis es dann soweit kam, dass einige Leute dann das Kalb anbeteten, also in Schirk verfielen. Und dann, daran sieht man auch sehr gut, dass sie hatten so lange unter Schirk gelebt, als Sklaven. Und Sklaven sind sehr empfänglich für die Kultur ihrer Herren. Warum? Weil sie selber ja nichts haben, worauf sie basieren können, worauf sie fußen können, sind selber ungebildet und sie sind sehr empfänglich, alles nachzuahmen, was ihnen von ihren Herren, von der Elite vorgelebt wird. Ja, das können wir zum Beispiel auch, es ist gar nicht so weit hergeholt, dieses Beispiel, wenn ihr die Kolonialzeiten betrachtet. Ja, zum Beispiel Indien oder die arabischen Länder, Algerien und Marokko etc. unter der Kolonialherrschaft. Ja, warum gilt es denn als gebildet oder als kultiviert, eine andere Sprache zu sprechen als die eigene? Ja, das können wir immer noch in diesen Ländern betrachten. Oder sich so zu kleiden wie die Kolonialherren. Ja, wenn man sich eigene Kleidung der eigenen Kultur, dann geht man als Bauer oder als, du bist ja ungebildet, du hast ja überhaupt keine, du bist nicht zivilisiert. Und wenn man sich kleidet wie die Macht haben, dann gilt man als gebildet und zivilisiert. Das kann man in dieser Welt auch noch genau beobachten. Und bei ihnen war das halt noch schlimmer, weil sie wirklich Sklaven waren. Und sie hatten also in dieser jahrelangen Sklaverei diese Schirk-Kultur aufgesogen und tendierten also dazu, auch selber so etwas zu tun und haben zu wollen. Etwas Lebendiges, etwas Anfassbares vor sich zu haben, was sie dann Gott nennen konnten und sich vor dieser Skulptur verbeugen konnten. Und besonders die Kuh galt auch in Mittler als etwas Heiliges. Deswegen auch das Kalb aus Gold. Wir sehen hier auch, dass sie auf ihrer Flucht aus Mittler all ihre wichtigen Habseligkeiten mitgenommen hatten. Deswegen auch das Gold. Man kann sich jetzt fragen, okay, die haben das Meer durchquert und sind in der Wüste. Woher haben die so viel Gold, um das Kalb zu gießen? Ja, und das kann man so erklären, dass, stellt euch vor, ihr müsst über Nacht eure Häuser verlassen. Dann nehmt ihr nicht euer Bettzeug mit oder eure Aktenkoffer oder sonst welche Dinge, sondern ihr nehmt die Wertsachen mit. Unter anderem nehmt ihr die Wertsachen mit und genauso war es auch für Bani Israel. Sie bildeten also ein Kalb und beteten es an. Nicht alle von ihnen, aber ein großer Teil von ihnen betete dann dieses Kalb an. Nach dieser Errettung. Seht mal, wenn jemand. Je mehr jemand bekommt und wenn er dann undankbar wird oder wieder zu einem Fehler tendiert oder neigt, dann ist es umso schlimmer. Ja, deswegen wird das hier auch als so ein Wa'entum Zalimun und ihr wart Unrechthandelnde. Wenn jemand gar nichts weiß und er hat auch wirklich nie eine Chance gehabt, sich zu bessern, dann ist es etwas anderes, dann ist es nicht so schlimm. Aber hier, die waren gerade frisch gerettet durch ein Wunder von Allah. Sie hatten einen Propheten unter sich, der nur 40 Tage weg war, um die Lehre von Allah zu erhalten. Und sie hatten auch noch einen Stellvertreter da. Trotzdem waren einige von ihnen so verdorben, dass sie nicht Halt davor machten, dieses Wunder hinter die Schulter zu werfen oder hinter den Rücken zu werfen, zu ignorieren und nicht Dankbarkeit dafür zu zeigen und verfielen wieder in Schirk, die größte Sünde, die es gibt. Wa'entum Zalimun und ihr wart Unrechthandelnde. Deswegen von Allah diese harten Worte, ihr wart Unrechthandelnde. Nämlich Schirk ist Wulm und Azim, ist einer der größten Unrecht oder Wulm, die man machen kann. Also Allah rettete euch und ihr gabt Allah nicht sein Recht, nämlich als Einziger angebetet zu werden. Aber was siehst Allahs Barmherzigkeit? Thumma afauna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Aber wir erließen das euch, nachdem ihr diese Riesensünde tatet, erließen wir sie euch, wir vergaben euch, auf dass ihr dankbar sein möget. Also damit die Menschen dankbar sind, wie barmherzig ist Allah, um diese Dankbarkeit in den Menschen zu erregen, um sie zu motivieren. Sie vergaben euch sogar dieses große Vergehen, also Schirk, nach so einem großen Wunder zu tun, wie in der Anwesenheit eines Propheten, also in der selben Generation habt ihr gelebt wie die eines Propheten, ihr habt Propheten von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber Allah vergab euch, auf dass ihr dankbar sein werdet. So eine wertvolle Qualität und Eigenschaft ist Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit ist, dass man die Gabe von Allah zugibt, also mit der Zunge, im Herzen fühlt, mit der Zunge zugibt und sie auch so umsetzt, so praktiziert, wie sie von Allah gewollt wird. Ja, wie zum Beispiel, wenn Allah uns Augen gegeben hat, dass wir dann im Herzen Dankbarkeit dafür spüren und auch mit der Zunge bezeugen, dass ja, Allah hat uns das gegeben, wir sind dankbar dafür, Alhamdulillah, und die Augen auch dafür benutzen, wofür Allah sie uns gegeben hat und nicht für Dinge, mit denen Allah unzufrieden ist. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Und wir gaben, und als wir dann Musa a.s. das Buch und das Unterscheidungskriterium gaben, Al-Furqan, das, womit unterschieden wird zwischen Recht und Unrecht, zwischen Wahrheit und Nichtigem. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Auch, dass ihr recht geleitet werdet. Also Allah hat nicht nur für eure Errettung, eure körperliche Errettung, vor Tod und vor Erniedrigung gesorgt, sondern auch für eure seelische Rettung, die Errettung eurer Seelen, für eure Rechtleitung hat er auch gesorgt und gab Musa das Buch, damit ist die Tora gemeint, und Furqan, damit sind entweder die Wunder gemeint, die Musa a.s. gegeben wurden, oder es ist eine Beschreibung der Tora, dass sie nämlich das Unterscheidungskriterium ist für Recht und Unrecht, Haram und Halal und Wahrheit und Babel und Nichtigem. Warum? La'allakum tahtadun, auf dass ihr die Rechtleitung finden möget, damit ihr rechtgeleitet seid. Wa iz qala, und als Musa sprach, liqawmihi, zu seinem Volk, ya qawmi, o mein Volk, innakum zolamtum anfusakum bittichadikum al-ajla. Als Musa a.s. zu seinem Volk sprach, zu Bani Israel, o mein Volk, wahrlich, ihr habt euch Unrecht getan. Anfusakum, ihr habt euch selber Unrecht getan. Nicht Allah. Allah schadet es überhaupt nicht, wenn die ganze Welt so viel sündigen würde, wie der Sündigste von uns allen. Das würde Allahs Herrschaft um nichts mindern. Ihr habt euch selbst Unrecht angetan, indem ihr das Kalb annahmt. Indem ihr euch das Kalb zum Götzen gemacht habt, habt ihr euch selbst Unrecht getan. So, was ist denn die Lösung? Fatubu ila bari'ikum. So, kehrt reumütig um zu eurem Schöpfer, zu eurem Erschaffer. Bari' ist der Erschaffer, der Schöpfer. Damit wird auch in anderen Worten auch gesagt, dass Subhanallah, er hat euch erschaffen, ohne ihn wärt ihr gar nicht, und ihr habt einen anderen als Götzen genommen, ein Kalb als Götzen genommen. So, kehrt reumütig um zu eurem Schöpfer. Fakatulu anfusakum. Wenn ihr Tauber machen wollt, dann tötet euch selbst. Macht Tauba und tötet euch selbst. Also das war eine Tauba also, die mit einer Bedingung verknüpft war. Das war die Lösung. Ihr habt euch selbst Unrecht angetan. Die Lösung ist, ihr müsst Tauba machen. Diese Tauba hat aber eine Bedingung. Weil das Vergehen ist schlimm, deswegen hat die Tauba auch eine Bedingung. Ja, so wie wir, was wir sagen, eine Kafara geben. So ähnlich. Nämlich, dass ihr euch selbst tötet. Da wird interessiert, verschiedene, aber alles sehr ähnliche Auslegungen. Nämlich, das eine, also was heißt das, euch selbst töten? Ist damit Selbstmord gemeint? Nein, Selbstmord ist damit nicht gemeint, sondern ihr sollt euch gegenseitig töten. Nämlich, die eine Meinung ist, dass ihr sollt euch einfach anfangen, gegenseitig zu töten, und wer übrig bleibt, bleibt halt übrig. Also einfach, ihr sollt töten, wer euch vor schwer kommt, ob euer Vater, Bruder, sonst wer, weil euer Vergehen so schwer war, müsst ihr durch diese Prüfung durch, und wer am Ende übrig bleibt, bleibt übrig. Die andere Meinung sagt, und beides steht in Ibn Kathir, dass die Unschuldigen, also die nicht das Kalb angebetet hatten, die Schuldigen, die nämlich das Kalb angebetet hatten, töten sollten. Und Subhanallah, das waren alles Leute von einem Stamm, von Bani Israel, und bestimmt waren da ein Cousin, ein Onkel, ein Vater, eine Schwester und jemand dabei, wo das Töten sehr schwer fiel. Aber so eine große Bedingung war verknüpft, so eine große Entledigung von diesen Sündigern war nötig, damit die Tauba akzeptiert wird. Allah möge es bewahren. Das ist bei uns in unserer Scharia ist das auch so ähnlich, dass je nach Schwere der Sünde wird mit der Tauba eine Bedingung geknüpft. Ja, besonders wenn die Sünde das Recht eines anderen beinhaltet. Wie zum Beispiel, man hat von jemandem was geklaut. Da muss man diesen Wert bei dem anderen auch wieder ersetzen, damit die Taube akzeptiert wird. Oder genauso auch, wenn man im Ramadan, wo der Geschlechtsverkehr nicht erlaubt ist, der eheliche Verkehr nicht erlaubt ist, in diese Sünde hereinfällt. Also ehelichen Verkehr hat während dem Fasten im Ramadan. Dann sind damit auch Kafara verbunden. Ja, man soll so und so viel Miskin speisen, oder wenn man das nicht kann, soll man andere Dinge tun, damit die Tauba akzeptiert wird. Ja, das kennen wir also auch. Und weil ihr Vergehen so schlimm war, dass sie nämlich Schirk taten, nach so einer kurzen, direkten Bezeugung eines Wunders von Allah und in der Gegenwart eines Propheten, deswegen war diese Tauba auch so schwer und so mit einer harten Bedingung verknüpft. Und man sagt, dass nachdem sie also diese Tauba akzeptiert hatten und sich anfingen zu töten, sagen wir mal, die Schuldigen wurden getötet vor den Unschuldigen, dass ca. 70.000 Menschen von Bani Israel getötet worden waren. 70.000 Menschen. Subhanallah. Aber das ist alles schwer und hört sich sehr hart an, aber Allah sagt, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. Das ist, o ihr, besser für euch bei eurem Erschaffer. فَتَابَ عَلَيْكُمْ. Und dann wandte Allah sich auf euch in Vergebung zu. Also Allah hat dann diese Taube angenommen, nahm also die, hat ihnen vergeben. Innahu huwa tawwabur rahim. Wahrlich, er ist der Allvergebende, der immer und oft Vergebende. Also egal wie oft jemand sündigt, sobald er Taube macht, Allah vergibt ihm. Allah ist immer, die Tür zur Taube ist immer offen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, vor Yawm al-Qiyamah. Aber die Tür von Taube ist niemals zu. Ar-Rahim, der Barmherzige, der Allbarmherzige. فتاب عليكم.
Subhanallah.
وإذ قلتم und als ihr sagtet, يا موسى, O Musa, لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. In dieser Aya wird ein Verhalten von Bani Israel jetzt direkt kritisiert. Als ihr spracht, O Musa, wir werden dir gewiss nicht glauben, lan, sicher nicht, gewiss nicht, es wird nie so sein, wir werden dir nicht glauben, bis wir Allah wahrnehmbar, öffentlich, offen, also so, dass wir das richtig wahrnehmbar, offen, das für uns ist, bis wir Allah sehen. Was für eine, wie sagt man, freche Forderung. Subhanallah, also wo ist deren Status und wo ist diese, also was für ein großer Gegensatz zwischen dem Recht, etwas zu fordern, das sie ja nicht hatten, und dieser riesen Forderung, die sie stellten. Wir werden dir nicht glauben, und sie sprechen hier mit einem Propheten. Erstmal diese Respektlosigkeit gegenüber dem Propheten und dann auch, was für eine Frechheit von Forderung. Und sie sprachen, also als ihr spracht, O Musa, wir werden dir gewiss nie glauben, bis wir Allah öffentlich wahrnehmbar sehen. Was ist diese Begebenheit? In Tafsir heißt es, dass als Musa a.s. mit den Tafeln, die er von Allah erhalten hatte, zu seinem Volk zurückkehrte, stellte das Volk, das eigentlich hätte dankbar sein müssen, dass unser Prophet ist zurück und er hat auch noch eine Lehre von Allah mitgebracht und wir haben jetzt etwas von Allah direkt für uns, das wird unser Leben bessern. All diese Gedanken sollten eigentlich einem gottesfürchtigen Volk kommen. Ja, so sollten wir eigentlich auch über den Koran denken. Nicht den Koran als eine Last empfinden, sondern dankbar sein für jede Ayah, die uns der Rechtleitung näher bringt. Aber das Volk von Musa a.s. war nicht dankbar, sondern er stellte das Buch in Frage. Er sagte, woher sollen wir wissen, ob das von Allah ist? Wir werden dir nicht glauben, bis wir Allah selbst sehen. Und er uns dann also sagt, ja, diese Tafel, dieses Buch ist von mir. Und in der Überlieferung heißt es, das steht alles in Ibn Kathir, dass Musa a.s. dann 70 Leute von Bani Israel, und man sagt, es waren die Besten von ihnen, also die Gotteswürdigsten oder die Besten von ihnen, mitnahm auf den Berg Tur, und dort sollten sie dann Allah sehen. Dort sollten sie dann Allah sehen. Und dort traf sie dann also zur Strafe für ihre Forderung oder für ihren Zweifel an der Gesandtschaft und an der Wahrheit von Musa a.s., traf sie der Blitz zur Strafe. Und als der Blitz sie traf, fielen sie tot um. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون, und da traf euch der Donnerschlag, oder Donnerschlag und Blitz ist damit auch gemeint, صاعقة ist der Blitz, وأنتم تنظرون, und ihr saht es. Und ihr saht, wie ihr, einige von euch, tot umfielen und diese Menschen durch den Blitz getroffen wurden. Donnerschlag und Feuer getroffen wurden. Sie wollten also Allah sehen und hielten noch nicht mal den Donnerschlag und einen Blitz aus. Subhanallah. Das ist diese Frechheit. Du kannst mit deinen eigenen Augen noch nicht mal in die Sonne schauen, ohne dass du deine Augen wehtun oder dass du sogar vielleicht erblinden könntest, wenn du zu lange reinschaust. Und willst aber Allah sehen? Subhanallah. Ja, und sie sagten auch, dass nein, uns reicht auch nicht der Ort, den Ort zu sehen, wo du das Buch erhieltest, oder nur die Stimme zu hören. Wir wollen Allah jahraten. Wir wollen ihn sehen, offen. Und dann wurde ihnen auch gesagt, okay, wenn ihr ihn sehen wollt, dann seht auf den Berg. Wenn er standhält, dann werdet ihr sehen. Und als der Blitz kam, fielen sie alle tot um. Der Blitz nahm euch und ihr saht es kommen. Und Musa war sehr verstört, nachdem dann diese 70 Leute tot waren. Und im Ibn Kathir wird er zitiert, dass er Dua machte, dass, O Allah, wie soll ich zurückgehen zu meinem Volk und diese 70 sind tot. Im Koran wird es auch gesagt, لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي, das hättest du gewollt, hättest du sie vorher schon vernichtet und auch mich. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا, willst du uns denn vernichten wegen dem, was die Toren unter uns getan haben? Also so machte Musa a.s. Dua, weil er wusste, dass wenn er jetzt zurückgeht zu seinem Volk und sagt, dass diese 70 tot sind, dass das eine schlimme Konsequenz hatte bei seinem Volk. Und Allah gab ihnen dann wieder das Leben. Subhanallah, Wunder nach Wunder. Thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum. Dann erweckten wir euch wieder nach eurem Tod. La'allakum tashkurun. Warum dieses Wunder wieder? Auf das ihr dankbar sein möget. Das Meer wird gespalten. Pharaon, eine damalige Weltmacht wird ertränkt. Musa a.s. Kriegt Tafeln von Allah subhanahu wa ta'ala, also hat mit Allah gesprochen. Dann so ein großes Vergehen wie das Kalb anzubeten wird ihm vergeben. Und dann werden auch noch 70 Leute, die tot waren, wieder zum Leben erweckt. Alles, damit ihr dankbar sein möget. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Jetzt wird eine Gabe, eine Gnade von Allah erwähnt. Nämlich, als Musa a.s. mit seinem Volk von Pharaon errettet wurde, kamen sie ja nach Philistin. Und dort waren sie eine lange Zeit erstmal in einem, in Tafsir wird dieses Gebiet Ad-Dih genannt, und es war eine Wüste. Im Koran steht auch, dass sie in der Wüste hin und her gingen. Und sie musste eine ganze Weile in dieser Wüste bleiben. Und wir wissen, in der Wüste gibt es nicht gerade viele Bäume, schon gar nicht viel Wasser und somit auch keine Nahversorgungsmöglichkeiten oder auch kein Schatten. Und es ist wirklich ein sehr unangenehmer Ort. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, um ihnen diesen Ort erträglich oder angenehm zu machen, versorgte sie mit einigen Dingen. Auch ein Wunder von Allah. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Wir beschatteten euch, also wir gaben euch Schatten, beschatten ist anders im Deutschen, dass wir gaben euch Schatten durch Wolken. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. Wir gaben euch Schatten durch Wolken. Und in Tafsir heißt es, über sie wurden weiße Wolken von Allah gestellt, also getan, die ihnen Schatten spendeten. Und nachts sogar manchmal diese Wolken leuchteten und ihnen Licht gaben. Subhanallah. وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Und wir sandten für euch Mann und Salwa herab. Nämlich als Nahrung. Klar, in der Wüste ist auch trockene Erde, da kann man nichts anbauen unbedingt. Oder ist kein Ort, wo auch Früchte und Bäume und all diese Dinge wachsen, damit man sich versorgen kann. Somit versorgte Allah sie also mit himmlischer, wahrhaftig himmlischer Versorgung, himmlischer Nahrung, mit Mann und mit Salwa. Mann wird in Tafsir beschrieben als etwas Süßes. In Ibn Kathir heißt es zum Beispiel, dass Mann war weißer als Milch und süßer als Honig. Und es regnete auf die auf Bani Israel herab, so wie Schnee runterfällt. Es regnete auf Bani Israel herab, so wie Schnee runterfällt, und sie konnten es aufsammeln und zu sich nehmen. Subhanallah. Also noch nicht mal, sie mussten noch nicht mal dafür arbeiten, noch nicht mal sich dafür bemühen oder irgendwo weit wandern, damit sie dieses Essen fanden. Es regnete einfach herab, sie mussten es nur noch aufheben, aufsammeln und konnten es zu sich nehmen. Und Salwa, Wallahu A'lam, damit sind die Wachteln gemeint. Sie werden beschrieben, interessiert als kleine Vögel, die wie Wachteln oder ähnlich sind und die sehr bekömmlich und sehr nahrhaft waren. Also das, was ihnen gegeben wurde, war auch sehr nahrhaft und sehr stärkend. Ja, weil in der Wüste war ein hartes Leben, sie mussten ein zähes Volk werden, mussten viel aushalten. Und das war eine sehr nahrhafte Versorgung, die ihnen von Allah natürlich, subhanallah, gegeben wurde. قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. Esst von dem Guten, von dem Reinen, womit wir euch versorgt haben. Also natürlich halal, von Allah erlaubt. Und esst doch von den guten und reinen Dingen, womit wir euch versorgt haben. Und Allah alim, damit kann auch gemeint sein, dass in Tafsir heißt es auch so, dass sie diese Dinge aufsammelten, die herabfielen, also Mann und Salwa, und auch einiges aufbewahrten, obwohl es dann schon schlecht wurde. Also sie aßen so viel sie konnten, so viel sie brauchten, und bewahrten dann einiges auf. Und hier wird gesagt, dass nein, lasst es nicht schlecht werden, also bewahrt es nicht auf und esst das Verdorbene, und vertraut auf Allah, Allah wird euch wieder Gutes und Reines geben, so wie es heute herabgeregnet hat, wird es auch morgen herabregnen. Vertraut auf Allah und esst von den guten und reinen Dingen. Also Allah gab ihnen Schatten durch die Wolken und er gab ihnen Mann und Salwa, also Süßes und auch Fleisch, subhanallah, also komplettes Menü, das auch noch nahrhaft, bekömmlich und in der Wüste wie ein Segen auf sie herabkam. Doch sie waren nicht dankbar und sie verlangten nach anderen Dingen. Das werden wir inshallah ich glaube nächste oder übernächste Mal zusammen lernen, dass sie nicht mehr auf Mann und Salwa sich begnügen konnten. Das wurde ihnen langweilig. Überlegt mal, ein Volk, das jahrelang in Sklaverei gelebt hat und in der Wüste überleben muss, dem wird diese Nahrung langweilig. Subhanallah, das zeigt ja schon ein Charakteristika dieser Menschen. Es wurde ihnen langweilig und eintönig und sie verlangten nach Zwiebeln, Linsen, Knoblauch und Ähnlichem. Ja, das werden wir inshallah bald zusammen lesen. Deswegen sagt Allah, وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Also im Allgemeinen auch, dass nicht uns taten sie Unrecht, sondern wahrlich sich selber gegenüber waren sie Unrechttuende. Sich selbst taten sie Unrecht. Und so ist es wirklich mit jeder Sünde oder mit jedem Undank, dass wir damit nicht Allah schaden, sondern nur uns selber. Wenn wir das wirklich, wenn wir dieses Prinzip verstehen würden, hätten wir schon viel für uns gewonnen. Dass jeder Ungehorsam gegenüber Allah ist nicht gegen ihn gerichtet. Natürlich, der Ungehorsam ist gegen ihn gerichtet, aber wir schaden Allah damit nicht. Genauso wenig können wir auch unsere Frömmigkeit oder unsere guten Taten Allah vorhalten. Ja, wie es in Surat al-Hujurat heißt, لا تمنوا علي إسلامكم. Das haltet mir nicht euren Islam vor. Nein, sondern Allah hat euch einen Segen, eine Gnade erwiesen, indem er euch zum Islam recht leitete. So müssen wir das Ganze betrachten. Ja, unser Hijab tragen oder unsere Hitze erleiden, unsere in der Minderheit sein oder unsere Opfer und unsere Gebete und fünfmal am Tag sich anstrengen. All diese Opfer, die wir so bringen, die können wir keinem vorhalten. Es steht jederzeit frei, einen anderen Weg zu wählen. Aber damit werden wir nur uns selber Unrecht tun. Wir schaden keinem damit, außer uns selbst. Und es nutzt keinem, außer uns selbst. Wenn wir das verstehen, dann werden wir in unseren Taten auch aufrichtiger werden. Und Allah möge uns allen Verständnis geben. Amen. أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Und als wir sprachen, ein weiteres Ereignis, das tretet ein in diese Stadt. Tretet ein in diese Stadt, das war dieses Ereignis, wo sie dann endlich, sie wurden von Pharaon errettet, sie mussten durch die Wüste gehen, jetzt durften sie endlich in ihre alte Heimat eintreten, nach Philistin. Man sagt Kanaan oder Kanaan, wird das vielleicht genannt in der Bibel, also Kanaan in Philistin, wo das, die meisten Mufassirin sagen das, dass das dieser Ort war, ihre alte Heimat, wo sie dort endlich wieder eine Zivilisation aufbauen sollten, unter der Führung eines Propheten und ein rechtschaffenes Leben führen dürften oder führen sollten. Aber es gab nur ein kleines Problem, dass diese Stadt natürlich in der Zeit, wo sie generationenlang weg waren, von anderen Völkern erobert worden war. Und zu diesem Zeitpunkt, sagt man in Tafsir, wie zum Beispiel in Ibn Kathir oder in anderen Tafsir auch, dass es von den Amalika, von den Kanaaniter, ja, kann man, also Amalika hießen sie, von ihnen erobert worden war und von ihnen beherrscht wurde. Und nun sollte also Bani Israel, gestärkt und zäh gemacht durch das Wüstenleben, sollte Bani Israel nicht einfach einwandern in seine Heimat, sondern sich seine Heimat durch den Kampf erobern müssen. Das war die Bedingung. Sie sollten kämpfen. Das können wir im Koran auch an einer anderen Stelle nachlesen, wo sie sagen, O Musa, geh du und dein Herr und kämpft, wir sitzen hier. Wir sitzen hier und warten, weil ne, das sind zu viele und wir schaffen das sowieso nicht. Ja, sie haben von vornherein schon gewusst, dass sie das ja bestimmt nicht schaffen, kein Vertrauen auf Allah gehabt und wollten Musa a.s. alleine für diese Aufgabe schicken. Zur Strafe für dieses Vergehen, dass sie den Kampf auf Allahs Weg verweigerten, mussten sie 40 Jahre lang in der Wüste umherirren. Wie wir im Koran nachlesen können, dafür ließ Allah sie 40 Jahre umherirren in der Wüste. Subhanallah. Das werden wir noch genau, inshallah, nachlesen. Auf jeden Fall, als sie dann dort eintreten sollten, in Surah 5, Vers 21 steht zum Beispiel auch, nochmal um zu belegen, dass das wirklich Philistin war, dass Ya qawmi udkhulul arda al-muqaddasata allati katab Allahu lakum wa la tartaddu. O mein Volk, betretet das heilige Land, welches Allah für euch geschrieben hat, und dreht euch nicht um, nämlich vom Kampf. Ja, also dass das wirklich Philistin war und dass sie wirklich dort kämpfen sollten. Auf jeden Fall, als dann diese 40 Jahre zu Ende waren, Musa a.s. war inzwischen schon gestorben und sie dann unter der Führung von Yusha ibn Nun, das steht alles in Ibn Kathir, Palästin betreten durften, wurde ihnen gesagt, dass nun hat Allah euch also aus dieser 40-jährigen Wanderschaft in der Wüste befreit. Ihr dürft eure Heimat jetzt betreten. Jetzt tretet ein in Demut und Dankbarkeit. Also Allah lehrt uns hier ein gewisse Manieren. Dass, okay, wenn Allah uns etwas schenkt, wie sollt ihr damit umgehen? وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. Tretet ein in diese Stadt. Esst davon, wo immer ihr wollt, in Hülle und Fülle. Also ihr sollt euch in dieser Stadt heimelig fühlen, euch gut gehen lassen, essen und trinken. Aber tretet ein, durch die Tür, durch das Tor, Sujjadan, in Niederwerfung. Niederwerfung ist hier gemeint in Demut und sich verbeugend. Weil natürlich, wie es in Tafsir auch heißt, man kann sich, während man eintritt, kann man nicht im Fenster sein. Das lässt sich nicht vereinbaren. Hier ist mit Sujjadan gemeint in Verbeugung, in Demut und in Dankbarkeit. وَقُولُوا حِطَّةٌ und spricht حِطَّةٌ. حِطَّةٌ heißt, vergib uns. Lass unsere Sünden, lass unsere Verfehlungen herabfallen. Befreie uns von unseren Sünden. Hiermit kurz gesagt, vergib uns. Und sprecht, vergib uns. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. Und was wird Allah tun? Wir werden euch dann eure Verfehlungen vergeben. Also, was sollt ihr tun? Tretet ein durch das Tor in Verbeugung. Und im Tafsir heißt es, Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, dass sie sollten sich verbeugend eintreten durch ein kleines Tor. Also nicht durch das Hauptstadttor, sondern durch ein kleines Tor sollten sie eintreten, während sie sich verbeugten. Und im Tafsir von Ibn Kathir heißt es dann, aber sie gingen durch das Tor rückwärtsgehend. Also machten genau das Gegenteil, machten sich lustig über diesen Befehl und gingen rückwärts rein. In einer anderen Überlieferung, in Tafsir heißt es, dass sie auf ihren Hüften kriechend gingen. Also sich so auf den Hüften kriechen, um diesen Befehl halt ins Lächerliche zu ziehen. Also sie machten halt alles, außer dem Befehl zu folgen und wirklich sich verbeugend und demütig durch das Tor zu gehen. وَقُولُ حِطَّةٌ und sprecht, vergib uns. Also man soll auch an seine Sünden denken, auch wenn man eine Leistung gerade vollbringt oder etwas für Allah erreicht, dann soll man auch niemals vergessen, dass man die Vergebung von Allah nötig hat. Also bittet Allah um seine Vergebung. Und sie sagten aber, sie veränderten das Wort, sie machten ein Wortspiel, um sich darüber lustig zu machen, und sagten, entweder in einer Überlieferung Hintatun und in einer anderen Überlieferung Habbatun. Habbatun heißt so viel wie Weizenkorn oder Korn. Also veränderten das Wort so, machten es sinnlos und nahmen den Befehl nicht ernst und machten also nicht das, was Musa a.s. Von ihnen verlangt hatte und was Allah von ihnen verlangt hatte. Wir sehen, dass auch den Muslimen, am Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch eine ähnliche Adab oder Manieren beigebracht wird, nämlich, dass zum Beispiel in der Surah An-Nasr können wir nachlesen, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, wenn der Sieg von Allah zu dir kommt und wenn die Hilfe von Allah zu dir kommt und der Sieg, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, und du siehst die Menschen in Gruppen, in Mengen zum Dien, zu der Religion kommen, also viele Leute kommen zum Islam, der Islam hat endlich die Oberhand, was sollst du dann machen? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, dann lobpreise Allah mit seinem Lob, ja, mach das Dien und lobe Allah, وَاسْتَغْفِرْ und bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn um Vergebung. Also bei einer Leistung, das war ja das Lebenswerk von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Leute zum Islam zu rufen. Und nun endlich, besonders nach der Eroberung von Mekka, war es soweit, Stämme nach Stämmen kamen zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und legten bei ihm den Treueschwur ab und wurden Muslime. Stämme über Stämme, Delegation nach Delegation. Die gesamte arabische Halbinsel kam zur Lebzeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und noch weiter verbreitete sich der Islam. Das war sein Lebenswerk. Wie soll er reagieren? Sich ausruhen, Füße auf den Tisch und zurücklehnen? Oder stolz werden? Nein. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Allah lobpreisen. Das ist Allahs Werk. Ihm gebührt alles Lob. Und وَاسْتَغْفِرْ. Allah um Vergebung bitten. Wer von uns denkt denn dabei, Allah um Vergebung zu bitten, wenn wir gerade dabei sind, für Allah eine Leistung zu vollbringen? Ja, stellt euch mal davor, vor, zum Beispiel jemand hat gerade etwas ganz Tolles auf dem Weg von Allah vollbracht. Wie zum Beispiel, du hast gerade 5 Waisenkinder aufgenommen. Denken wir dann dabei, Allah um Vergebung zu bitten? Im Gegenteil, sind wir gerade dabei so damit beschäftigt, uns selbst zu bewundern, dass wir gar nicht dabei denken, dass das eine Leistung ist, die Allah uns geschenkt hat. Und dass wir auch sündiger sind. Dass wir auch Sünden haben, für die wir nötig haben, Allah um Vergebung zu bitten. Also das ist ein Adab, dass Allah allen Gläubigen zu jeder Zeit, hier im Beispiel von Bani Israel und auch im Beispiel von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uns also beigebracht hat. Und was wird Allah dann tun? Man muss nur Astaghfirullah sagen und Allah sagt, Naghfir lakum khatayakum. Wir vergeben euch eure Sünden. Wir vergeben euch eure Verfehlungen, eure Überschreitungen. Ja, also dieser, wenn ihr an dieses Beispiel denkt von diesem Mann, der 99 Morde tat und dann sogar 100, und er machte also Tauba, oder er war auf dem Weg, Tauba zu machen, und Allah vergab ihm schon. Also Allahs Tauba ist so weit, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Es mangelt nur an unserer Zuwendung in Reue gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Also wenn der Mu'min was bekommt von Allah, eine Leistung vollbringt, dann, wie benimmt er sich? Er übt sich in Schukr und in Demut. Und er vergisst dabei nicht, dass er auch die Vergebung von Allah nötig hat und bitten muss. Naghfir lakum khatayakum. In Sahih al-Bukhari gibt es ein Hadith, wo Rasulullah uns diesen Vorgang nochmal genau beschreibt. Er sagt, qila li bani Israel, es wurde zu Bani Israel gesprochen, befohlen mit anderen Worten, udkhulul baba sujadan wa qulu. Tretet ein durch das Tor, sujadan in sajda, also in Verbeugung, und sprecht hittatun. Und sprecht dieses Wort hittatun, was heißt, vergib uns. Fadakhalu yashafuna ala astahihim. Und sie traten also ein auf ihren Rückseiten, also auf ihren Hüften, können wir sagen. Und sie veränderten das Wort فبدلوا وقالوا حبة في شعرة. Und sie sprachen, sie veränderten das Wort und sagten حبة Korn im Haar. So, was ungefähr so viel heißt wie Korn im Haar. Also macht ein Wortspiel daraus, machten sich lustig darüber. Und das zeigt uns auch, dass was für eine schlechte Eigenschaft das ist, die Allah subhanahu wa ta'ala auch schon bei den Munafiqin kritisiert hat, dass man sich über den Dien oder über Gesetze der Religion oder über Personen der Religion, Vorbilder in der Religion, lustig macht. Ja, dieses nicht ernst nehmen, alles lustig nehmen, alles locker auf die Schulter nehmen, das ist nicht eine Eigenschaft eines Gläubigen. Das heißt jetzt nicht, dass Gläubige immer ernst sind und nie lachen, das ist nicht damit gemeint, sondern wirklich über die Religion lustig zu machen. Ja, über das Kopftuch zu belächeln. Oder wenn jemand Bart trägt, darüber Witze zu machen. Oder Witze zu haben über die Mullahs oder ähnliches. Oder Witze zu machen über, wenn jemand viel Koran auswendig lernt. Ja, über solche Dinge, Witze zu machen und diese Witze zu verbreiten oder das nicht ernst zu nehmen, das ist nicht die Eigenschaft eines Gläubigen und wir finden das wirklich nicht im Vorbild unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Im Gegenteil, hier werden gewisse Völker dafür kritisiert, wie vorher auch schon die Munafiqin. Wa sanazidul muhsinin, und Allah wird denen, die Gutes tun, mehr geben. Also Allah verspricht, wenn ihr Gutes tut, Allah wird noch mehr an Gnade und Vergebung zukommen lassen. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, und so änderten diejenigen, die Unrecht taten, das Wort zu einem anderen als das, was ihnen gesagt worden war. Also anstatt حِبَّةٌ sagten sie حَبَّةٌ oder auch حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ etc. etc. Sie veränderten das Wort, machten Witze. Das werden wir auch bald inshallah in Surat al-Baqarah noch zusammen lesen, wie die Juden zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch Wortspiele machten, um die Gläubigen zu ärgern oder um den wahren Sinn zu verdrehen, etc. Dazu werden wir noch genau kommen. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, so sandten wir auf die, die dieses Unrecht getan hatten, رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, eine Strafe vom Himmel herab. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, warum? Weil sie nämlich Frevler waren, weil sie nämlich ungehorsam waren, weil sie aus den Grenzen von Allah heraustraten und sündiger waren. Und das ist hier das Beispiel für, dass eine Strafe kommt von Allah aufgrund der Sünden eines Volkes, aufgrund der Sünde von einer Gruppe von Menschen. Sie änderten also das Wort, machten sich lustig, nahmen es nicht ernst, gehorchten Allah nicht. Und dieses Rizl von Samar sagt man im Hadith, dass das wohl die Pest ist. In einem Hadith von Sahih Muslim heißt es, dass dieser Da'un, also Pest, ist Teil des Rizl, der Strafe, die vor euch andere Völker traf. Wenn sie ausbricht in eurer Anwesenheit, dann verlasst diesen Ort nicht, und wenn ihr erfahrt, dass sie an einem anderen Ort ausgebrochen ist, dann geht nicht dorthin. Ja, so sollen wir damit umgehen. Und sie traf also dann, wallahu alam, die Menschen, die das taten, das Wort veränderten, sie wurden von Allah mit dieser Krankheit, mit dieser Strafe bestraft. Bima kanu yaftuqun, und nochmal, sie taten sich selbst Unrecht, sie waren ungehorsam, und deswegen mussten auch sie diese Strafe kosten. Wir halten nochmal fest, dass alles geschah mit Menschen, die Allah als inni faddaltukum ala al-alamin, mit chosen people, mit auserwählten Menschen. Und das zeigt uns also, dass das alleinige Auserwähltsein sogar einen Propheten vor sich haben, sogar ein Buch von Allah zu erhalten, nicht genug ist, solange die eigenen Taten nicht gut sind. Also was müssen wir eigentlich ändern? Was ist das eigentliche Ziel? Uns nicht darauf ausruhen, welchen Titel wir tragen, Ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oder ich heiße Ahmed oder ich heiße Aisha, das ist nicht genug, sondern das, was wir wirklich ändern müssen, sind unsere Taten, und dann wird sich auch der Zustand, in dem wir uns befinden, mit Allahs Erlaubnis ändern. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خير.